Zwischenfälle. Hörgeschichte im freien Radio.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Maschinensturm und Barrikaden.
Feministische und andere Revolten.
Solidarität mit Sinti und Roma.
Die Amazonen der Gewerkschaft.
Zwischenfälle.
Produziert für Radio Z in Nürnberg, Radio Korax in Halle und die Freien Radios.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Straßenbau in den Kolonien? Der Umgang Italiens mit seinem ehemaligen Kolonialreich in Afrika. Eine Buchvorstellung. Man nehme ein Verlagsprojekt, das ehrenamtlich betrieben wird. Den Verlag Edition AV, gegründet 1988, dem Selbstverständnis nach ein anarchistischer Verlag. Man suche das Land Italien, über das der Verlag bereits verschiedene Bücher herausgegeben hat, so Arditi del Popolo über den ersten bewaffneten Widerstand gegen den Faschismus Anfang der 1920er Jahre oder Bella Ciao zur Geschichte eines Partisanenliedes. Des Weiteren hole man sich einen italienischen Historiker und Publizist, der über den Faschismus arbeitet und publiziert, wie Francesco Filippi. Sein Buch »Mussolini hat auch Gutes getan?« Fragezeichen. Über die Abrechnung mit einem Mythos erfuhr in Italien sage und schreibe 25 Auflagen. Filippis nächstes Buch trägt den Titel »Aber wir haben ihnen doch Straßen gebaut«. Es handelt von dem Terror im italienischen Kolonialreich in Afrika und zeigt das Vergessen kolonialer Verbrechen im Nachkriegsitalien auf. Dieses Buch erschien immerhin bereits in 4 Auflagen. Nun ziehe man noch den Übersetzer und Radiojournalisten Winfried Roth hinzu, dann hält man dieses gelungene Werk über die koloniale Vergangenheit Italiens und den heutigen Umgang damit in deutscher Sprache in der Hand. Winfried Roth hatte auch schon Francesco Filippis erstes Buch übersetzt. Nun stellte er den kolonialgeschichtlichen Band auf der linken Literaturmesse in Nürnberg vor. Aufmerksame HörerInnen der Zwischenfälle kennen diese außergewöhnliche Literaturmesse, denn wir haben darüber bereits eine Sendung produziert. Ich stelle den Link hierzu in unsere Shownotes. Nicht der Historiker Filippi war erschienen, sondern der Übersetzer Winfried Roth, der nun zu Wort kommen soll. Aber wir haben ihnen doch Straßen gebaut. Auf die Frage, worin denn die Schwerpunkte dieses Buches lägen, antwortete er:
Ein großes Verdienst Filippis meines Erachtens ist, dass er nicht nur auf die kolonialen Verbrechen in der faschistischen Ära eingeht, sondern auch auf die Verbrechen, die von den liberal-konservativen Regierungen in der Zeit vor Mussolini begangen worden sind. Die italienische Kolonialgeschichte fängt erst ziemlich spät an, so um 1880. Und es waren zuerst liberal-konservative Regierungen, die in der Zeit 1880 bis Regierungsantritt Mussolinis aktiv waren und die im Grunde ähnliche Verbrechen in Afrika begangen haben, wie später die Faschisten. In der Dimension waren die faschistischen Verbrechen weitaus größer, aber es war nichts grundsätzlich Neues. Der faschistische Kolonialismus war eigentlich eine etwas radikalisierte Fortführung des vorherigen bürgerlich-liberalen, eben in Anführungszeichen demokratischen, von Demokraten organisierten, vorangetriebenen Kolonialismus.
Ob dieses Buch auch eine Relevanz für die deutsche Debatte über Kolonialgeschichte habe, bestätigte der Übersetzer.
Es gibt viele Parallelen zwischen dem deutschen Kolonialismus und dem italienischen. Also beides untergeordnete Kolonialismen gegenüber Frankreich und Großbritannien. Beides sind auch spät auf die Weltbühne oder die internationale Bühne getreten, nämlich erst zur Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Kolonialreiche hatten auch nur kurze Dauer, also in Deutschland bis 1918, in Italien bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da sind parallel beides im Unterschied zu Frankreich und England dann auch ein faschistischer oder ein Kolonialismus faschistischen Typs. Da liegen also schon bedeutende Parallelen.
Deutschland hatte nach dem britischen und französischen das flächenmäßig drittgrößte Kolonialreich in Afrika erhalten. Darunter die Siedlerkolonie im sogenannten Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Außerdem Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika. Das waren die heutigen Länder Tansania, Ruanda und Burundi. Zudem aber waren die Deutschen auch in Neuguinea im Pazifik, sie besaßen kleinere Besitzungen in der Südsee und auch in Kiaochu in China und in Deutsch-Samoa. Für Italien führte Winfried Roth aus:
Im Wesentlichen hat die italienische Kolonialgeschichte sich in Afrika abgespielt. Die beiden wichtigsten Kolonien waren Äthiopien plus Eritrea und Libyen. Dazu kamen dann noch von geringerer Bedeutung Somalia und zeitweise war auch Tunesien italienisch besetzt. Aber die beiden wichtigsten Gebiete waren Äthiopien und Libyen, wo auch regelrechte große blutige Kolonialkriege geführt worden sind. Der Anfang war zögernd und spät. Italien ist ja auch erst 1860, 1870 überhaupt zu einem einheitlichen Staat geworden, war bis dahin staatlich zersplittert und war überhaupt auch dann erst in der Lage, als internationaler Akteur auf anderen Kontinenten so in größerem Umfang tätig zu werden. Und am Anfang liberal-konservative, die das organisiert haben und dann ab 1922 übernommen vom Faschismus. Mit der Niederlage Italiens im Zweiten Weltkrieg wurden ihm auch die Kolonien abgenommen und danach, das ist ein zweiter Schwerpunkt in Philippis Buch, er beschäftigt sich sehr ausführlich mit dem Umgang des demokratischen Nachkriegsitalien mit der kolonialen Geschichte, dieser Geschichte des Verdrängens und die demokratischen, teilweise auch so halb links orientierten Regierungen, die es in Italien nach 1945 gab, haben ausnahmslos dazu beigetragen, diese Kolonialgeschichte zu verdrängen und zu bagatellisieren.
Wie Francesco Filippi in seinem Buch ausführt, gab es durchaus im linken und bürgerlichen Spektrum schon Anfang des 20. Jahrhunderts Kritik und Protest an dem vom linksliberalen Italien verübten Angriffskrieg gegen Libyen 1911, an der kolonialen Kriegsführung, an der massenhaften Deportation und Tötung von ZivilistInnen. Doch sei es ein halbherziger Protest gewesen und es sei auch darum gegangen, dass die Kolonien wirtschaftlich nicht rentabel seien. Über das Vorgehen der Italiener in den anderen afrikanischen Gebieten erläuterte Roth:
Eritrea ist relativ friedlich erobert worden, Somalia ähnlich, aber es hat schon in den 1890er Jahren Angriffskriege gegen Äthiopien gegeben, die zur Verblüffung, also nicht nur der Italiener, sondern überhaupt der Europäer mit italienischen Niederlagen endete. Man stellte sich vor, wir kommen mit einer modernen Armee und kämpfen gegen, wie man damals ja sagte, gegen wilde Buschkrieger oder so. Und es endete damals mit einer gewaltigen italienischen Niederlage. Dafür kamen dann Mitte der 30er Jahre die Italiener in größerer Zahl und mit moderneren Waffen, auch unter Giftgas, wieder und konnten das Land für einige Jahre besetzen.
Welches waren die Interessen, die Italien verfolgten? Was glaubten sie, aus den Kolonien rausholen zu können? Roth zählte mehrere Gründe auf.
Also man kann im Wesentlichen drei Motive feststellen. Das eine, wirtschaftliche Interessen. Man wollte Rohstoffe gewinnen, mineralische Rohstoffe, agrarische Rohstoffe. Man wollte billige Arbeitskräfte in den Kolonien ausbeuten. Ein zweites großes Interesse war, Italien war ein wirtschaftlich schwaches Land im 19. Jahrhundert. Und Millionen und Abermillionen Italiener, Italienerinnen haben das Land in Richtung vor allem USA, in geringerem Maße Frankreich oder Argentinien verlassen. Und Italien wollte, ähnlich wie Frankreich und Großbritannien das gemacht hatten, eigene Siedlungskolonien gewinnen, damit diese Menschen nicht in fremde Länder auswandern sollten, sondern so im eigenen Machtbereich blieben und gegebenenfalls auch als eigene Staatsbürger im Kriegsfall mobilisiert werden konnten. Das war das zweite Motiv. Und es spielten auch durchaus Prestigemomente eine Rolle und der Gedanke, man könne von innenpolitischen Krisen durch eine koloniale Expansion ablenken. Das spielte zum Beispiel für diesen Libyenkrieg 1911 eine Rolle. Das war eine Zeit, als in Italien die Sozialistische Partei in der Offensive war und die Idee der regierenden Liberalen war unter anderem, wir lenken davon ab oder wir erzielen so eine Art Einheit des ganzen Volkes für den Kolonialkrieg. Alle stehen zusammen und die Kolonien nützen uns allen, den Arbeitern genauso wie den Unternehmern. Das waren so Überlegungen.
Immer stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Propaganda, mit der die heimische Bevölkerung für das koloniale Projekt gewonnen werden sollte. Zur Rechtfertigung wurde nicht nur in Italien gesagt, man helfe ja schließlich den vermeintlich zurückgebliebenen AfrikanerInnen, man baue Straßen und auch Schulen und vielleicht ja sogar auch ein Krankenhaus, man sorge für geregelte Verhältnisse. Auch rassistische Vorstellungen von Menschenfressern waren im Umlauf und dass die Europäer die Sklaverei beenden würden. Der Historiker Filippi, so Winfried Roth, bestreite nicht, dass sich einzelne EuropäerInnen ernsthaft auch wohltätig zugunsten der Einheimischen eingesetzt hätten, den paternalistisch-rassistischen Gedanken hierbei mal hinter sich lassend. Doch seien dies Randerscheinungen gewesen, im Grunde sei es um Ausplünderung gegangen. Der Straßen- und Eisenbahnbau diente zum Abtransport von Rohstoffen oder der Mobilität der italienischen Armee. Der Schulbau zur Heranbildung von Untertanen und Angehörigen der Kolonialhilfstruppen. Das zu kolonisierende Gebiet war zudem kein Niemandsland, sondern bewohnt mit durchaus staatlichen Strukturen. Niemand habe hier zivilisiert werden müssen.
Italien war ein wirtschaftlich relativ schwaches Land. Vor allem war es in geradezu extremem Maße gespalten zwischen Nord- und Mittelitalien einerseits und Süditalien andererseits. Die beiden Landesteile sind erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt vereinigt worden. Und eigentlich, wenn man so eine internationale Perspektive nimmt, war Süditalien ein Entwicklungsland. Auch in den anderen Landesteilen, also Beispiele für Zurückgebliebenheit sind nicht nur eine wirtschaftliche Schwäche, eine geringe Produktivität im Vergleich zu Mittel- oder Westeuropa, eine teilweise noch feudal oder halbfeudal organisierte Landwirtschaft, zumindest in Süditalien, und in Süditalien ein geradezu extremer Analphabetismus. Und es gab schon damals in Italien Stimmen, die sagten, es ist verrückt, dass wir nach Afrika gehen, um da Afrikaner zu zivilisieren, in Anführungszeichen. Wir sollten erstmal den Analphabetismus bei uns irgendwie überwinden und die wirtschaftliche Zurückgebliebenheit in riesigen Teilen des eigenen Landes. Und man hätte also gerade, was Straßen oder Eisenbahnen angeht, in Süditalien sehr viel tun können. Also man brauchte da nicht irgendwie anderswohin zu gehen, um irgendwie den zivilisatorischen Fortschritt irgendwie einzuführen.
Immer wieder habe sich die faschistische Kolonialpropaganda auf den Straßenbau bezogen, was auch Filippis Buch den Titel gab. Da diese vermeintlichen Errungenschaften auch in zeitgenössischen Wochenschauen kolportiert wurden, führte dieses dann auch in der Nachkriegszeit genutzte Filmmaterial dazu, dass darauf immer wieder Bezug genommen wurde. Und zwar mit der falschen Schlussfolgerung, aufgrund solcher Infrastrukturmaßnahmen könne der italienische Kolonialismus gar nicht so schlimm gewesen sein.
Musik.
Ein weiterer Schwerpunkt des Buches ist der Umgang des demokratischen Nachkriegsitalien mit der kolonialen Vergangenheit. Der Autor beschreibt diesen Umgang als eine Geschichte von Verdrängung und Bagatellisierung. Der Historiker macht hierfür zwei Entwicklungen verantwortlich. Zum einen die Langlebigkeit politischer Kräfte vor und nach dem Faschismus, die gleichermaßen einst für den Faschismus votiert hatten, wie sie ihn dann nach 1945 ablehnten.
Es hing auch damit zusammen, dass in Italien dieselben Kräfte, die vor 1922 aktiv waren, also Liberale, Christdemokraten, Sozialliberale, auch dieselben Kräfte nach 1945, nachdem sie sich auf die Seite des Antifaschismus gestellt hatten, als Regierungsparteien eben auch für die Geschichtspolitik zuständig waren und sie in jeder Hinsicht bestrebt waren, die eigenen Fehler, Verbrechen, auch an denen sie beteiligt waren, zu bagatellisieren. Das galt für die Zusammenarbeit mit Mussolini. Mussolini ist mit den Stimmen von Konservativen und Liberalen mit einer demokratischen Mehrheit 1922 gewählt worden. Das sollte bagatellisiert werden und erst recht die Verbrechen, an denen Liberale und Konservative vor 1922 als Kolonialherren beteiligt waren. Man hat erfolgreich das Ganze irgendwie verdrängt und wenn davon die Rede war, das kanalisiert, ja, das war eben der Kolonialismus der Faschisten, das war kriminell. Davon distanzieren wir uns, ohne darauf einzugehen, dass das die Fortsetzung eines in Anführungszeichen demokratisch organisierten Kolonialismus gewesen ist.
Zum anderen spielte in Italien auch die Situation des gespaltenen Landes ab 1943 eine wesentliche Rolle für die Nachkriegszeit. 1943 wurde Mussolini gestürzt. Italien brach die Achse Rom-Berlin und schloss sich den Alliierten an.
Italien hatte im Zweiten Weltkrieg eine völlig andere Entwicklung genommen als Deutschland. Mussolini wurde 1943 zunächst von seinen eigenen Leuten gestürzt und es gab dann für 2 Jahre so eine Art Doppelherrschaft in Nord- und Mittelitalien. Regierten die Faschisten so als Lakaien, kann man sagen, der Deutschen weiter. Und in Süditalien etablierte sich eine demokratische Regierung, die aber von Anfang an irgendwie zweifelhafte Züge hatte, weil ein großer Teil der alten Elite, zum Beispiel aus dem faschistischen Militär, plötzlich auf die Seite der Demokraten übergegangen ist und auch auf die Seite der Alliierten. Diese süditalienische Regierung hat schon 1943 Deutschland den Krieg erklärt und sah sich 1945 wie England, die USA, die Sowjetunion als Siegermacht. Das hat sicher auch begünstigt, eigene Verbrechen zu bagatellisieren, weil man sagte, wir haben doch mit der Waffe in der Hand gegen die Faschisten gekämpft und die Faschisten im eigenen Land, Mussolini und seine Partei, ebenfalls besiegt. Dass das Schwindel war, sieht man zum Beispiel, oder zum großen Teil Schwindel war, sieht man daran, dass einer der ersten Ministerpräsidenten dieser demokratischen Übergangsregierung nach 1943 der italienische Marschall Badoglio gewesen ist, der vorher einer der höchsten Militärführer Mussolinis gewesen ist und der in den Kolonialkriegen nicht nur Krieg geführt hat, sondern der auch ausdrücklich für massenhafte Kriegsverbrechen verantwortlich gewesen ist. Niemand hat darüber gesprochen.
Es gab also keine juristische Aufarbeitung und keine Prozesse trotz der völkerrechtswidrigen Giftgasangriffe und der massenhaften Tötungen?
Also aus heutiger Sicht, es ist verblüffend, wie wenig es gab. Es war in Italien 1945 der Impuls, wir, also positiv gesehen, wir machen einen neuen Anfang und negativ gesehen, wir bagatellisieren einfach die faschistische Vergangenheit und damit auch die kolonialen Verbrechen. Man kann darüber diskutieren, ob es eine teilweise Rechtfertigung für diesen Kurs gab. Interessant ist auch, dass die italienischen Kommunisten, die ja selber wirklich verdienstvoll mit der Waffe in der Hand gegen den Faschismus gekämpft hatten, auch eine weitgehende Amnestie nach dem Krieg für die Faschisten unterstützten, mit der Begründung, Hauptsache sie geben Ruhe und es ist besser, wir lassen sie in Ruhe, dann kommen sie nicht auf die Idee, da im Untergrund aktiv zu werden. Es wurde auch von links diese Bagatellisierung der Vergangenheit, einschließlich der kolonialen Vergangenheit, unterstützt.
Die Versuche Äthiopiens, internationale Haftbefehle zumindest gegen die großen Verbrecher wie italienische Generäle auszustellen, verliefen im Sande. Die Politik von Äthiopien und Libyen sei zudem von dem Wunsch getragen gewesen, sich an die Westmächte anzunähern, denn Italien wurde ja sofort NATO-Mitglied und Mitglied in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dieser Wunsch nach Annäherung habe Forderungen nach Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen überwogen.
Es gab einen Ausbau der Wirtschafts- und überhaupt der Beziehungen zwischen Italien einerseits und Libyen und Äthiopien andererseits. Eine Rolle spielte Öl aus Libyen. Italien war sehr daran interessiert. Libyen verfügte über eine Menge an Devisen, die in Italien investiert werden sollten, was zum Teil auch geschehen ist. Und gleichzeitig war auch Libyen an einem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen interessiert. In diesem Zusammenhang hat Libyen, das war Gaddafi, erneut Forderungen nach Wiedergutmachung, in Anführungszeichen, erhoben. Und die Italiener sind, ich vermute, nicht aus moralischer Einsicht, sondern um diesen Geschäften irgendwie den Boden zu bereiten. Die Italiener sind darauf eingegangen und haben Schuldeingeständnisse in einen Freundschaftsvertrag zwischen Italien und Libyen, der zwischen Berlusconi und Gaddafi interessanterweise unterzeichnet wurde, wo also eine Schuldanerkenntnis, die Rückgabe von manchem Geraubtem war vorgesehen. Im Wesentlichen aber ging es um den Ausbau dieser wirtschaftlichen Beziehung und ein zusätzliches Motiv in dieser Zeit um 2010, kurz vor dem Sturz von Gaddafi, Abwehr von Migranten. Das spielte auch eine Rolle. Es kamen immer mehr illegale Migrantinnen und Migranten nach Italien und Libyen sollte zur Abwehr dieser Menschen beitragen.
Da sind sie wieder, die geschichtlichen Kontinuitäten bis heute. Nicht nur der italienische Kolonialismus und dessen Langzeitfolgen führen uns zu den aktuellen politischen Fragen und den notwendigen Kämpfen der Linken. Francesco Filippi, aber wir haben ihnen doch Straßen gebaut. Das italienische Kolonialreich. Terror, Lügen und Vergessen.
Nadja Benewitz las Francesco Filippis Buch und sprach mit Winfried Roth, der es für den AV-Verlag ins Deutsche übersetzte. Mit Musik von Dizzy, Jesse Spillane, Mr. Smith und Savak.